Wir leben in bewegten Zeiten. Auf der einen Seite stehen Krisen und Kriege, auf der anderen der Ausbau erneuerbarer Energien oder innovative Technologien, die unsere Leben für immer verändern werden. In unserem Podcast Weltbewegt geht es um Themen, die Politik und Gesellschaft beschäftigen und national wie international Debatten auslösen. Wir schauen historisch, aktuell und in die Zukunft gerichtet auf die großen Fragen unserer Zeit. Sei es im Zuge unserer öffentlichen Veranstaltungen oder im persönlichen Gespräch. Mein Name ist Laura Räuber. Ich mache in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Podcasts. Und damit herzlich willkommen zu Weltbewegt. Diese Folge ist ein Live-Mitschnitt der Lesung mit Gespräch zum Ukraine-Krieg vom 17. November 2025 mit der Autorin Katja Petrowskaja und dem Osteuropa-Historiker Martin Schulze-Wessel im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Andererseits – Literatur trifft Wissenschaft. Katja Petrowskaja wurde für ihr Buch Vielleicht Esther mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Aspekte-Literaturpreis. Sie hat sich von Anfang an auch literarisch mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt. Ihr neuestes Buch, Als wäre es vorbei, enthält Fotokolumnen, die sie seit Februar 2022 für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung geschrieben hat. Martin Schulze-Wessel hat zahlreiche Essays in überregionalen Medien veröffentlicht, die den Krieg aus einer historischen Perspektive beleuchten. 2023 erschien sein Buch Der Fluch des Imperiums. Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte. Gerade ist sein neues Buch Die übersehene Nation, Deutschland und die Ukraine seit dem 19. Jahrhundert erschienen. Es moderiert die Journalistin Katrin Kahlweit. Und los geht's.
Guten Abend, sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie heute zu unserem schon vierten Abend unserer Reihe Andererseits Literatur trifft Wissenschaft hier in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften begrüßen zu dürfen. Dieses Format einer Veranstaltung haben wir zusammen in Kooperation mit dem Zentrum für Gegenwartsliteratur der LMU München entwickelt. Es soll zwei Veranstaltungen pro Jahr geben, die jeweils wechselseitig einmal an der LMU und einmal hier in der Akademie stattfinden. Heute Abend wird uns die Ingeborg Bachmann-Preisträgerin, Autorin Katja Petrowskaja, ihr jüngstes Werk Als wäre es vorbei vorstellen. In diesem Buch sind Fotokolumnen gesammelt, die seit Februar 2022 für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung verfasst wurden. Liebe Frau Petrowskaja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute nach München gekommen sind. Im Anschluss an Ihre Lesung werden Sie mit Herrn Schulze-Wessel ein Gespräch zu den jeweiligen Erfahrungen mit der Ukraine und dem aktuellen Ukraine-Konflikt führen. Professor Martin Schulze-Wessel ist Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte Ost- und Südosteuropa an der LMU München und Mitglied unserer Akademie der Wissenschaften. Er wird bald eine definierte Arbeitsgruppe zum Thema Neoimperialismus als Herausforderung der Gegenwart an unserer Akademie durchführen. Herzlich willkommen, Herr Schulze-Wessel. Ein besonders herzliches Willkommen geht auch an Professor Frieder von Amon. Ich weiß nicht, wo er sitzt hier. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Literatur des 20. Jahrhunderts und der klassischen Moderne an der LMU und Leiter des Zentrums für Gegenwartsliteratur. Mit ihm zusammen haben wir das Format Andererseits Literatur trifft Wissenschaft ins Leben gerufen. Vielen Dank, herzlich willkommen. Durch den Abend begleiten wird uns Frau Katrin Kahlweit. Sie ist Journalistin und ausgewiesene Osteuropa-Expertin, die lange für die Süddeutsche Zeitung unter anderem auch als Korrespondentin für Ost- und Mitteleuropa in Wien tätig gewesen ist. Sie wird uns gleich Frau Petroskaya und Martin Schulz-Sessel näher vorstellen. Meine Damen und Herren, leider ist ein Ende des Ukraine-Krieges aktuell nicht absehbar. Katja Petroskaya und Professor Martin Schulze-Wessel wird uns mit teils sehr persönlichen Erfahrungen und Eindrücken versuchen zu vermitteln, was sich tagtäglich in der Ukraine ereignet und warum sich die deutsche Öffentlichkeit lange mit kontroversen Diskussionen über das Ausmaß der Unterstützung schwer tat. Und wir eröffnen damit vielleicht auch einen neuen Blick auf die Geschichte der deutsch-ukrainischen Beziehungen. Ich wünsche uns allen einen interessanten Abend und übergebe nun das Wort an Frau Kahlweid. Bitte, Frau.
Das war mutig. So, guten Abend. Wir freuen uns, dass Sie sich durch den Schnee oder Schneeregen hierher gekämpft haben und nicht an den Glühweinständen stehen geblieben sind, die am Weg stehen. Ich begrüße Sie zu einer Veranstaltung, die Sie wahrscheinlich so nicht sehr oft erleben. Andererseits, Literatur trifft Wissenschaft, weil das, was wir heute versuchen, schon ein bisschen eine Gratwanderung ist. Wir haben eine Autorin, die poetisch, zart und gleichzeitig sehr kraftvoll über das Grauenhafteste schreibt, was passieren konnte in ihrem Leben, in dem Leben der Ukraine und dem Leben, unser aller Leben, nämlich über den Krieg. Und ein Wissenschaftler, der mit der Analyse versucht zu verstehen und zu analysieren, was da gerade passiert. Dieses zu verbinden, werden wir heute Abend versuchen. Das geschieht auch noch mit Technik. Ich hoffe, ich schaffe das. Wenn nicht, dann kriegen wir das auch hin. Wir haben also heute Abend eine Autorin und einen Autoren auf der Bühne, die zwar aus der Literatur und aus der Wissenschaft kommen, also scheinbar von zwei Polen. Und doch treffen sich Poesie und Forschung an vielen Punkten, wie wir alle wissen. Wissenschaftliche Texte können Literatur sein, wenn sie mit Einfühlungsvermögen und mit Sensibilität verfasst sind. Und Literatur hat als eigene Form des Blicks auf die Wirklichkeit auch immer einen aufklärerischen Anteil. Katja Petroskaya etwa hat am 19. Oktober die Dankesrede für den Friedenspreisträger Karl Schlögl gehalten und es hätte keine, wirklich keine wahrhaftigere, poetischere und eindringliche Stimme für den Wissenschaftler Karl Schlögl gegeben, aber vor allem für die Ukraine. Dafür möchte ich mich hier nochmal bedanken.
Danke Ihnen.
Denn darum... Denn darum geht es heute Abend auch und vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und mittelbar natürlich auch gegen den Westen. Katja Petroskaya schreibt schon seit 2014 über diesen Krieg, denn er hat bekanntlich nicht 22 angefangen. Ihre früheren Texte sind in »Das Foto schaute mich an« aus dem Jahr 22 gesammelt. Vor allem über ihr neues Buch reden wir heute. In »Als wäre es vorbei« sind die Fotokolumnen versammelt, die sie seit dem Schock der Vollinvasion für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben hat. Es sind, wie Sie gleich sehen werden, sehr dichte Text-Bild-Kompositionen und wir werden die Bilder hier auch dazu sehen. Katja ist in Kiew geboren. Sie stammt aus einer weitgehend atheistisch lebenden jüdischen Familie, in der sie, wie sie mal sagte, Literatur als eine
Art... Also wir waren Agnostiker, entschuldigen.
Okay, Agnostiker, okay.
Aber mit jüdisch hat das...
So oder so, Literatur war sozusagen die Ersatzreligion. Das stimmt, oder?
Ja.
Sehr gut. Katja ging 99 nach Berlin, um in Deutschland als Korrespondentin zu berichten und sie begann dort Literatur zu schreiben. Am bekanntesten ist wahrscheinlich ihr autobiografischer Roman Vielleicht Esther, ein Mosaik aus Erinnerungen und Recherchen und Betrachtungen über die Ermordung der ukrainischen Juden und ihre Familiengeschichte. Als wäre es vorbei, sind persönliche subjektive Motive dessen, wie es ist, was nicht sein darf. Neben ihr sitzt Martin Schulze-Wessel, Professor, wie gesagt, haben wir schon gehört, hier für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der LMU und hier an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, sowas wie der Hausherr heute Abend als Mitglied der Akademie. Und er schreibt eine Analyse darüber, warum ist, was nicht sein darf. Er ist einer der wichtigsten Stimmen in Deutschland zu Osteuropa und zum deutschen Verhältnis zur Ukraine. Seine Bücher über den Fluch des Imperiums, die Ukraine, Polen und den Irrweg in der russischen Geschichte, seine Essays und Auftritte gegen den russischen Überfall auf die Ukraine und die westliche und die deutsche Arroganz haben dazu beigetragen, die Unterstützung für die Ukraine und für Kiew zu mobilisieren. Sein jüngstes Buch, auch darüber reden wir heute Abend, Die übersehene Nation, Deutschland und die Ukraine seit dem 19. Jahrhundert, ist gerade erst erschienen, vor ein wenigen Tagen. Es ist das erste Werk überhaupt, das das Verhältnis der beiden Länder untersucht. Was Schulze-Wessel damit begründete, dass wir in einer Zeit leben, in der die Zukunft der Ukraine und Deutschlands voneinander abhängen. Daher kommt das Buch zur rechten Zeit. Beide Bücher kommen zur rechten Zeit. Bevor Katja Petrovskaja liest, einige Szenen aus dem Buch, einige der Kolumnen, würde ich gerne einmal über das Cover sprechen. Sie sehen es hier. Auf diesem Cover ist ein Mädchen zu sehen. Man kann es eigentlich nur ahnen, Katja. Wo haben Sie sie gefunden? Wer ist sie? Und was hat sie in Ihnen ausgelöst, diese Ahnung eines Kindes?
Also eigentlich, das ist, guten Abend und vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Das ist eine der wichtigsten Unterstützung hier in Deutschland, dass die Menschen immer noch sich interessieren. Und das ist sehr viel wert. Vielen Dank. Also erstens, ich habe seit Anfang des Krieges in 3-Wochen-Takt Kolumnen geschrieben. Es war mir wichtig, also ich habe mich als Fragment dieses Schreiben als Fragment verstanden. Ich bin eben nicht in Kiew, ich bin in Berlin und ich habe versucht zu erzählen, wie man den Krieg wahrnimmt, wenn man da Verwandte, Bekannte und Freunde hat. Und dieses Foto ist aus einer Initiative entstanden. Ich habe eine Freundin, die ich irgendwie seit Anfang des Krieges als meine Brigade definiere. Also sie vielleicht erinnern sich an diese Zeit, dass am Anfang des Krieges alle alles gemacht haben. Das war beinahe magische Zeit und in den ersten Wochen hatten wir alle gedacht, dass wir das schaffen, den Krieg anzuhalten. Und diese Freundin von mir hat Medikamente geliefert. Sie ist Polin und Dokumentalistin. Sie wohnt in Berlin und ist meine Nachbarin. Und eine von ihren Initiativen war, ein Kinderheim aus Kiew zu evakuieren. Und ich half ein bisschen damit. Und das Foto stammt aus dieser Geschichte. Das ist ein Mädchen aus diesem Kinderheim, die in den ersten Tagen des Krieges bei Nachbarn in ihrem Dorf war. Und die Angriffe waren so stark, dass sie dachte, dass sie jetzt, dass es der letzte Tag ihres Lebens ist. Und sie hat gedacht, ja, es ist mein letzter Tag, aber ich habe keinen Instagram-Account. Und dann hat sie ihr Mobiltelefon auf den Kühlschrank gestellt, hat so einen Filter gerichtet. Sie hat gesagt, ich fotografiere mich bunt, ich möchte bunt bleiben. Und dann dachte nein, eigentlich Kriege sind schwarz-weiß. Und sie hat so diese Filter angestellt und hat sich fotografiert sozusagen in dieser Panik. Und das ist wirklich interessant, dass das Foto, was uns an Fotos von Gerhard Richter erinnert, aber irgendwie eine absolut andere Funktion hat, weil es tatsächlich ein Dokument und ein Subjekt des Krieges, also dieses Mädchen ist Subjekt des Krieges und sie macht das selbst, sozusagen Selfie des Krieges. Aber dieses Foto wird zum Dokument des Überlebens. Also dieses Mädchen wird später evakuiert mit ihrem Kinderheim. Und das ist eine der Wunder dieser Initiativen. Eine adlige Frau aus Bayern schenkt ihr Haus an dieses Kindesheim und Kinder kommen. Und dann gehen Kinder einmal auf der Bühne in Waldorfschule Mitte in Berlin und dieses Mädchen hält das Bild in Hand. Und das bedeutet, ich habe eigentlich und erzählt ihre Geschichte und ich habe das von diesem zerknitternden Blatt abfotografiert.
Was mich überrascht hat, in dem Text, der dazu gehört, es gehört ja zu jedem Foto ein Text, also alle Fotos, die wir jetzt sehen, werden begleitet von assoziativen, wie auch immer formulierten Texten. Und in diesem Text steht ein Foto, auf dem man keinen Menschen erkennt, sondern eher einen Zustand. Was haben Sie gemeint mit Zustand?
Ja, genau diese Panik, diese Ungewissheit, diese beinahe Auflösung der Materie. Ja, also dass die Leute nicht wussten, was im nächsten Moment passiert und ob sie leben. Ich wollte noch den Titel kommentieren. Also ich habe diese Kolumnen geschrieben und Fotos verschwanden und es gab Wiederholungen. Und ich meine, was kann man noch überhaupt über den Krieg sagen? Ja. Und irgendwann sagte meine Lektorin Katharina Raber, wir müssen das Buch machen. Ich habe gesagt, ja, aber der Krieg ist nicht zu Ende. Warum muss man überhaupt irgendwelche Bücher machen? Und sie hat gesagt, das ist Dokument der Zeit. Und dann konnte ich mich nicht wehren. Und ich habe diesen Titel ausgesucht, so heißt eigentlich eine von Kolumnen. Und das ist eigentlich ein Titel zwischen Wunschvorstellung und Rechtfertigung.
Wir reden jetzt von, als wäre es vorbei.
Ja. Mhm.
Ja. Okay. Es, weil in dem Text, um darauf nochmal zu kommen, es, als wäre es vorbei, der ist ja eher eine stille Hoffnung. Es gibt dazu, es stammt aus 2023, man sieht Stadthäuser und einen Regenbogen und sie schreiben, ich spürte, dass der Regenbogen für Vielfalt, Hoffnung und Frieden steht, wenn auch nur mit sich selbst. Also der Frieden mit sich selbst. Es geht nicht um sozusagen um den Wunschfrieden, der nicht ist und wahrscheinlich noch lange nicht sein wird.
Ja, aber es gab mehrere magische Momente und im Krieg, wenn alles nicht klappt, gibt es wirklich Momente, wenn man denkt, vielleicht doch ein Wunder. Ja, und das ist ein Foto aus meinem Balkon und man weiß, dass eine der ersten Regenbogen, die überhaupt in der Geschichte beschrieben wurden, es kommt aus Bibel und das ist sozusagen ein Vertrag Herr Gottes mit der Menschheit, mit der Aussage nie wieder. Ja. Also nie wieder kommt so eine Bestrafung wie ein Sinnflut. Okay. Und ja, das war
danke. Professor Schulze-Wessel, Sie kennen Katja Petrowskajas Arbeiten aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ihre Essays, ihre Texte, ihr Engagement. Und als Historiker, der sich mit Zahlen und Daten und mit Mächten und Umbrüchen befasst, was löst die Flüchtigkeit von solchen Kolumnen und solchen Bildern bei Ihnen aus? Ist das fremd oder erwischt Sie das irgendwo?
Ja, was bei der Lektüre hier von Katja Petrowskajas Buch wirklich faszinierend ist, ist die feine Beschreibung von vielschichtigen Dingen, nicht? Also die Ambivalenz auch. Also wenn wir jetzt hier bei diesem vermeintlichen Sternenregen bleiben, der ist ja schön. Er wird auch als schön beschrieben, aber hinter dem Schönen verbirgt sich eben etwas Schreckliches. Und diese Entschlüsselung von solchen Spannungen, von solchen Gegensätzen, die zieht einen in dieses Buch wirklich hinein und macht das zu einer Lektüre. Ja, dem Schrecken in der Ukraine kann man sich nicht annähern, nicht? Aber man bekommt einen Hauch davon mit, was es bedeutet, würde ich sagen.
Bevor Katja ihre erste Kolumne liest, habe ich noch ein, zwei andere Fragen, weil Sie nämlich in Ihrem Buch Die übersehene Nation erklären, wie Sie sich Osteuropa und letztlich in einem sehr viel späteren Schritt auch der Ukraine angenähert haben. Als Wissenschaftler, natürlich auch als junger Student, als Mensch. Die Ukraine heute über diesen Krieg schreiben Sie ja auch als Martin Schulze-Wessel, nicht nur als Professor für Ost- und Südosteuropa-Geschichte. Was ist das für ein, also wenn Sie das in wenigen Sätzen schildern können, was hat Sie hineingezogen in die Osteuropa-Forschung und vor allem in diese Ukraine-Forschung, ja, die ja gar nicht so alt ist?
Ja, also vielleicht ein Satz noch, ja, vorweg zu den verschiedenen Positionen, die wir hier einnehmen. Also ich glaube, als Historiker oder Historikerin kann man nicht ohne Gefühl sich seinem Gegenstand nähern. Und ich glaube auch jetzt als Schriftstellerin muss man umgekehrt ein Verständnis haben von größeren Zusammenhängen. Also es gibt da keinen absoluten Gegensatz, sondern nur unterschiedliche Herangehensweisen.
Genau. Also ich bin auch Doktor der Literaturwissenschaft, ich darf das vielleicht nicht verschweigen.
Ja.
Deswegen, also diese, ich glaube, das ist ein Wahl des Genres tatsächlich angehensweise, aber es bedeutet nicht, dass Wissenschaftler kein Herz haben und Literaten kein Wissen. Also es wäre...
Spätestens heute widerlegen.
Ja, aber das ist tatsächlich, es ist Frage des Genres und das ist prinzipiell, ja.
Ja, und wenn ich da einfach nochmal replizieren darf, also was mich auch als Historiker sehr eingenommen hat von dem Buch, und das sprach Katja Petrowskaja jetzt gerade auch schon an,
Das ist zum Beispiel eben der Gegensatz zwischen der putinschen Rhetorik, die uns was weismachen will von der speziellen Militäroperation, und den vielen mythischen Schichten, die dieser Krieg wirklich hat und der mir erst jetzt bei der Lektüre des Buches so klar geworden ist. Also die mythische Schicht, die manchmal in Biblisches hineinreicht, das erwähnten Sie mit dem Regenbogen schon, oder griechische Tragödien oder eben auch die großen Mythen des 20. Jahrhunderts, also der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und wenn, um jetzt endlich Ihre Frage zu beantworten nach meinem persönlichen Weg, der ist tatsächlich ein verschlungener und er beginnt mit einer ganz, ganz dünnen Erinnerung, Familienerinnerung eigentlich an ukrainische Zwangsarbeiter, die es auf dem Hof meiner Großeltern gab, und über die die Haushälterin meiner Großeltern mir was erzählt hat, sonst niemand. Also die waren nicht Teil der familiären Erinnerung und mir haben sie sich wahrscheinlich auch nur eingeprägt, weil diese Ukrainerin, von der die Rede war, als außergewöhnlich schön geschildert wurde und außergewöhnlich mutig, weil sie schon im Jahr 1941, als sie auf den Hof meiner Großeltern kamen, sagte, dass Hitler den Krieg verlieren würde. Und das war natürlich eine Aussage, die man mit seinem Leben bezahlen konnte. Und als Kind und Heranwachsender, klar ist das etwas, was einen beschäftigt, wenn an dem Ort, wo man selber groß wird, etwas passiert, was extrem ungewöhnlich ist, nicht? Und dann, aber ich will nicht zu ausführlich werden, gibt es eine weitere, eigentlich auch sehr ungewöhnliche Annäherung an dieses Ukraine-Thema, ausgerechnet in meinem Studium in Moskau. Also ich war 1986, 87 in Moskau, habe dort Freunde gehabt, unter anderem auch ein älteres Ehepaar.
Ich war auch in dieser Zeit in Moskau.
Bitte?
Ich war auch in dieser Zeit in Moskau.
Ja? Also ich glaube, wir alle drei waren.
Ich war zwei Jahre früher in Moskau.
Und eine, also ein Ehepaar, die noch die Revolution erlebt hatten, jedenfalls der Mann. Und die Frau erzählte mir einmal, als ich mich für ein Ukraine-Thema der Frühneuzeit interessierte, zog sie mich so beiseite und erzählte mir dann zwei Stunden lang davon, dass sie Ukrainerin sei, was ich gar nicht vorher wusste, und entwickelte dann ein Geschichtsbild, was mir im Studium hier in München wirklich nicht vermittelt worden war. Sie erzählte vom Holodomor, auch von dem Kulturtransfer, der von der Ukraine schon im 17., 18. Jahrhundert nach Moskau erfolgt ist. Also das war wirklich eine neue Geschichtssicht, eine ukrainisch geprägte Geschichtssicht, die mir vermittelt wurde in einem stalinistischen Hochhaus
in Moskau. Und erzählt natürlich auch eine doppelte Geschichte, denn der Titel Ihres Buches, Die übersehene Nation, gilt nicht nur mit dem Blick aus Deutschland über die Ukraine hinweg nach Russland, sondern letztlich auch umgekehrt.
Ja.
Katja, eine Frage, bevor es losgeht. Sie haben eine Freundin zitiert, es ist unsere Heimat, wir wissen, wofür wir kämpfen. Es ist auch Ihre Heimat, aber Sie leben seit 99 überwiegend in Berlin. Das muss unfassbar schwierig sein, weil man mit dieser gespaltenen Identität lebt. Wie hält man das aus?
Also ich hatte immer gespaltene Identität. Ich weiß nicht, was jemand diese Frage beantwortet. Also ich bin russischsprachig jüdischer Herkunft in der Ukraine. Und was ist Identität überhaupt? Ich meine, in den sowjetischen Zeiten das Wichtigste war, dass da die Macht war. Und diese Macht hat meine Eltern unterdrückt. Also das hatte meine Identität viel mehr geprägt als irgendwelche Ethnien oder Geografie oder... Aber Identität, ich weiß nicht, das ist tatsächlich, ich habe viele Freunde, die sofort nach Kiew gefahren sind, die mehrere Jahre in Deutschland schon lebten, aber ich habe gewählt, in Berlin zu sein. Mir schien, dass es viel nützlicher wird, sich in dieser Art und Weise zu wehren.
Okay.
Ich wollte noch sagen, also diese 86, das war sehr, ein sehr prägendes Jahr. Das war Tschernobyl-Jahr und deswegen war ich in Moskau eigentlich. Meine Eltern haben mich weggeschickt. Und wenn man jetzt irgendwie wahrnimmt, dass wir alle in diesem Jahr und 87 in Moskau waren und was für ein Ort ist das jetzt, können wir schon sagen, dass wir beinahe in antike Tragik leben, dass diese Welt, die wir dachten, Faschismus besiegt hat, in so eine Art Faschismus versunken ist. Also ich lese jetzt den Text, ja,
wunderbar,
aus, ich weiß nicht, ob man das als Video zeigen kann.
Ich weiß nicht, ob wir das können. Können wir das als Video zeigen? Nein. Frau Sokolis sagt nein. Ich fürchte,
okay, das ist ein Video.
Also Sie müssen sich vorstellen, dass das von oben herunter regnet, wie Lametta. Das siehst du keins.
Also gibt es keinen Knopf? Okay.
Nein, kein Knopf. Also der Text heißt Der Sternenregen.
Ja, es heißt Der Sternenregen und das ist von 5.6.22 und das war schon so, der Krieg war schon so lange, aber jetzt sieht es wirklich ganz, ganz lange weg. Es war ein trüber Tag, als ich dieses Video auf Instagram fand. Ich sah es mehrmals ohne Sound, verzaubert. Die Sterne fielen von dunklem Himmel, verschwanden auf der Erde und fingen wieder an, von Himmel zu fallen. Diese Wiederholung kränkte mich, als hätte ich sofort gespürt, was ich sehe und dass ich nichts dagegen tun kann. Ich habe das Video mehrmals im Loop gesehen, ohne das zu bemerken, aber ich ahnte, dass diese Wiederholung ebenso fatal und schicksalhaft war wie die fallenden Sterne. Ich schaltete den Ton ein und hörte die Stimme eines ukrainischen Soldaten, der das Video gefilmt hat. Anfangs war er über dieses zauberhafte Feuerwerk erstaunt, dann schimpfte er ungezügelt, die nächsten Sekunden atmete er schwer. Ich wusste nicht weshalb und ahnte das Schlimmste. Ich schaute mir das Video noch einmal an, ohne seine Stimme, und sah die irritierende Schönheit, die nun, war es offensichtlich, den Tod in sich barg. Zuerst dachte ich, das wären die berüchtigten verbotenen Phosphorbomben, die Russland schon mehrmals in die Ukraine eingesetzt hat. Sie verursachen nicht nur Zerstörung, die heiße Welle verbrennt die Organe der Menschen, die sich in der Nähe der Explosion befinden. Oft platzen die Lungen. Ich dachte an den Soldaten, ob er noch lebt, und auch an die Verstörung, dass wir nun all dies wissen über die Bomben und über ihre Wirkung. Wir wissen vom Tod von Mariupol, von Massengräben, so groß wie Fußballfelder, die aus der Welt all sichtbar sind. Und auch, dass wir alles hätten verhindern können, aber Hilfe nur versprochen haben. Also es gibt doch manche Stellen, die ich jetzt nicht schreiben werde. Wir wissen, dass viele Städte unter hartem Beschuss der russischen Armee stehen und einem ähnlichen Schicksal entgegengehen und auch, dass dadurch immer mehr Menschen Gewalt und Mord ausgeliefert sind. Welche Stadt wird ausgelöscht sein, wenn ich das nächste Mal aufwache? Der Krieg lebt in meinem iPhone und kommt zu mir nach Berlin. Liegt der Krieg in meinen Händen, wenn ich das Telefon halte? Ich erinnerte mich an eine Szene im Roman eines ukrainischen Schriftstellers, in der Mobiltelefone auf dem Schlachtfeld klingeln, während ihre Besitzer schon getötet sind. Ich denke an das Liegen in Liebe und im Tod, daran, der Gewalt ausgeliefert zu sein, an die liegenden Körper in den Vororten von Kiew, die Straßen entlang. Und diese Gedanken führen mich nirgendwo hin. Wir sehen Bilder und wissen genau, wie dieser Tod aussieht. Wir betrachten das weitere Geschehen, als wäre es ein fertiger Film oder ein Foto aus fernen Zeiten, als wären wir passiver Zuschauer, die nur Bedauern empfinden können, obwohl dies alles gerade jetzt geschieht. Es gibt keinen Grund, sich zu gewöhnen. Der Krieg ist kein fernes Meeresrauschen. Das zunehmende Erstarren im Angesicht der laufenden Ereignisse lässt die Gewalt gewähren. An jenem Tag, als ich diesen Sternenregen aus der Ukraine gesehen habe, war ich in Dresden. Das Gerippe der zerbombten Elbstadt verfolgte mich, sickerte durch alles hindurch, was ich sah. Die Bilder der zerstörten Stadt von damals und der anderen ukrainischen Städten von heute legten sich übereinander. Die neuen riesigen Häuser, die großzügigen Boulevards in spätsozialistischen Stil, die wiederaufgebaute Dresdner Altstadt selbst, alles tat mir weh. Also im Buch ist es da so gemacht. Das zerbombte Gerippe trat immer wieder auf, mit dem berühmten, aus dem Himmel fragenden Engel, mit seinen allwissenden, bitteren Lächeln. Der Sternregen ging den ganzen Tag von meinen Augen nieder. In meinen inneren Ruinen waren in mir eine Welt voller leerer, zerstörter Orte. Wir sind mit dem Zweiten Weltkrieg noch gar nicht fertig, weder mit seinen Toten noch mit den kleinen Schicksalen und Erzählungen darüber. Ich trat in den Saal der Dresdner Galerie mit der Venus von Giorgione und Tizian. Ich fühlte mich schwer in diesem Palast, in meinen Inneren. Das ist wirklich schwer. In meinen Inneren summten die Katakomben von Azovstal. Aus der Dunkelheit schwammen junge Gesichter heran, die letzten Verteidiger von Mariupol, Gestalten einer antiken Tragödie, deren Untergang sich vor meinen Augen vollzieht. Eine Stimme aus Mariupol verfolgt mich, eine entschlossene, aber weiche und melodische, eine Brautstimme. Sie können sich nicht vorstellen, was hier los ist, sagt sie. Und ich höre sie immer wieder. Die Stimme gehört einer Krankenschwester und erreichte mich, als sie schon nicht mehr lebte. Ich höre sie, als stammte sie von einer alten Schallplatte, eine Eurydike Stimme. Und ich weiß, dass auch mein Versuch, den Tod in meine Ästhetik einzubauen, dazu beiträgt, den Krieg zu normalisieren. So war es, so ist es. Ich stand vor dem schwarzen Bild von Tizian, dem Porträt eines Mannes, dessen lackierte Oberfläche spiegelte und vielleicht wegen dieses Schimmerns und Flackerns des schwarzen Hintergrundes erinnerte ich mich wieder an den Sternenregen jener Bombe und Tränen liefen über meine Wangen, wie die Lichtblicke auf den schwarzen Lack. Als ich ins Albertinum kam und die Kriegsbilder von Otto Dix erblickte, habe ich meinen Atem verloren. Der Erste Weltkrieg. Es gibt etwas Fatales im Kreis der Wiederholungen, als wären unsere Bemühungen, Kriege zu verhindern, eine vergebliche Rebellion, genauso altmodisch wie die Rechtfertigung von Gewalt. Und wenn der Krieg zu Ende ist, studiert man Gesetzmäßigkeiten, sucht nach Ursachen und spricht wieder über das Böse in Menschen. Die Bewältigung von Vergangenheit hat etwas Abschließendes. Sie stiftet Kultur. Die Gegenwart hingegen verlangt Haltung. Es hat geregnet an diesem Tag in Dresden. In der Ukraine leben Menschen unter offenen, ungeschützten Himmel, aus welchen auf sie der Bombenregen fällt. Ich habe später erfahren, dass das Video eine Brandbombe aus Magnesium zeigt, die ebenfalls international geächtet ist. Sie erzeugt ein riesiges Feuer, das man kaum löschen kann. Sie besteht aus 180 Teilen und dadurch entsteht dieser Regen, der ungefähr 20 Sekunden lang dauert. Ideal für ein Instagram-Video. Der Himmel leuchtet, danach brennt die Erde. Postskriptum. Gestern habe ich erfahren, dass der Soldat, der das Video gedreht hat, ein Bekannter eines Bekannten von mir ist. Er lebt, zumindest lebte er, als ich diesen Text zu schreiben anfing.
Man wird so schnell zum Waffenspezialisten und zum Drohnenspezialisten in diesem Krieg. Wir alle reden über Panzertypen und Ähnliches. Sie haben am Anfang geglaubt, das Bild zeigt Phosphorbomben, dann sind es Magnesium. Also das Bild Brandbomben. Das Bild ist schön, das Ergebnis ist höllisch. Wie lange starrt man auf so ein Video, bevor man schreiben kann?
Also man möchte überhaupt nicht darüber schreiben, das ist auch Teil der Gewalt des Krieges. Also man beschäftigt sich ständig mit den Sachen, die auch, also es ist der kleinste Teil von Kriegsgewalt, dass Krieg auch die Menschen, die nicht in direkter physischer Bedrohung sich, also nicht in direkter physischer Bedrohung ausgeliefert sind, gezwungen sind, sich zu äußern, also, wenn sie sich dazu entscheiden. Also das ist auch Teil dieser Zwang. Wie lange, wie man das aushält. Also so. Mein Deutsch wird schlechter.
Nein. Wenn Sie arbeiten mit den Kollegen in Lviv und in der Ukraine, Sie haben ja immer noch sehr viel Kontakte, Sie fahren aber nicht mehr, oder? Fahren auch doch, ab und zu, Sie fahren noch. Das meiste findet aber online statt, oder sind Sie regelmäßig in der Ukraine und erleben das alles mit, die Bombennächte, die Stromausfälle?
Also ich war jetzt vor 6 Wochen in Lviv, also während tatsächlich die schwersten Angriffe stattfanden, die Lviv überhaupt erlebt hat. Natürlich sind die Angriffe auf Kiew noch stärker und Kharkiv und Odessa, aber ich habe jedes Mal, wenn ich in der Ukraine war, und ich bin regelmäßig auch da, und wir wollen das intensivieren, auch die Präsenz dort, habe ich Luftalarm auch erlebt. Ne? Ja. Mhm.
Und sprechen Sie mit den Kollegen, mit den ukrainischen Kollegen, natürlich sprechen Sie über den Krieg, aber sprechen Sie über die gefallenen Freunde, über die Familienmitglieder, über alles das, was Katja natürlich in ihren täglichen Kontakten erlebt und sieht und erträgt?
Also wir haben zwischen der LMU München und der Katholischen Universität in Lviv haben wir ein gemeinsames Forschungszentrum, in dem es um die Erforschung der 30er und 40er Jahre geht, also der Massengewalt, die von der Sowjetunion und dann von NS-Deutschland ausgeübt worden ist, mit 10 Doktorandinnen, Doktoranden von ukrainischer Seite und 5 von Münchner Seite. Also 3 Wochen bevor unser Zentrum eröffnet worden ist, ist einer der vorgesehenen ukrainischen Doktoranden, also der schon Teil von unserem Team war, im Krieg gefallen. Das war Mykola Hayevoy. Und wir haben dann das Zentrum auch nach ihm benannt. Ein zweiter Student, Doktorand in dem Zentrum ist verletzt worden. Also auch er war Freiwilliger in der ukrainischen Armee, ist mit einem Transport auf eine Mine gefahren und sein Vater ist gestorben dabei. Er ist verletzt worden und konnte sich aber glücklicherweise retten und hat vor, wieder, wenn er wieder gesund ist, wieder in den Krieg zu gehen. Also es ist in unserem Forschungsprojekt ein Thema, ja.
Okay. Katja, ich habe noch 2 Fragen zu den Fotos, weil, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich mich irre, aber die das ist das einzige Video, oder? Die anderen, alles andere, was ich gesehen habe, sind Fotos. Ich habe dann gedacht, Videos haben Ton. Man hört das Sirren der Drohnen, man hört den Einschlag der Bomben, man hört Stimmen, Menschen. Fotos sind stumme Zeugen. Macht es das erträglicher, darüber zu schreiben? Ist das deshalb die Wahl der Fotos und keine Videos?
Also eigentlich Videos kann man nicht im Buch zeigen oder nicht auf dem Papier. Deswegen, also Fotos sind das diese Medium eigentlich. Okay. Video ist es eher so eine Ausnahme. Aber eigentlich, ich hatte, als das Buch fertig war, ich habe durchgeblättert und ich dachte, was für eine niedliche Auswahl. Und also es gibt eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen deutschen Medien, also Fotos, die in deutschen Medien sind, und sozusagen Instagram-Accounts von Freunden oder überhaupt ukrainische Medien. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es wird absolut alles gezeigt. Und ich glaube, der erste Schock war schon in den ersten Stunden des Krieges, weil alle Telefone haben, also Es wird alles gefilmt. Die Rakete in deine Richtung fliegt, beinahe eigene Tod wird gefilmt, ja. Und das ist, also ich habe auch im Buch einen Text, was Tod online heißt, und es geht um Verteidiger von Mariupol. Und das hat man später mehrmals gesehen, und das stellte auch einige ethische Fragen an einen, ja. Und es gab auch in deutscher Redaktion eine große Diskussion. Mir wurde ein einziges Mal ein Bild wirklich, also abgeraten, das zu publizieren, um doch nicht die Verstorbenen zu instrumentalisieren. Das ist überhaupt eine große Frage. Und ich habe irgendwann verstanden, dass ich wirklich auch in meiner Strategie, welche Fotos ich auswähle, versuche, doch ein Foto aus der Reihe zu nehmen, die mich beeindruckt, aber nicht das schlimmste Foto. Also mit diesen Fotos habe ich in gewisser Weise andere Fotos in mir unterdrückt, wie man so Schluchzen unterdrückt. Ja, also es ist so eine Art auch vielleicht Perseus-Schild, ja, dass man wirklich etwas stellt und dadurch wird etwas gezeigt und reflektiert, aber nicht die Gorgone selbst. So ungefähr. Deswegen, wenn Sie jetzt so das Buch, durch das Buch blättern, also der Text ist sozusagen das Medium, ja, und nicht das Bild letztendlich. Und ja.
Eine Nachfrage dazu. Sie verweisen unter anderem auf Susan Sontag, die einen legendären Essay geschrieben hat, den manche von Ihnen vielleicht auch kennen, das Leiden der anderen betrachten.
Darum, hab ich?
Ja, der kommt einmal vor in dem Buch, tatsächlich. Ich hatte ihn nämlich gelesen und habe ihn da wieder gefunden. Und lustigerweise lehrt der Sohn von Susan Sontag jetzt an der Kiew-Mohyla-Universität in
Kiew, das Buch an der Uni. Ja, ist auch ins Ukrainische übersetzt worden. Okay,
genau. Jedenfalls, aber Susan Sontag schreibt, einen gerade eingetretenen Tod festhalten und für alle Zeit bewahren. Das können nur Kameras. Trotzdem zeigen sie keine Toten. Aus dem Grund, den Sie eben gesagt haben, um das Schrecklichste sozusagen wegzudrücken?
Es gibt noch einen Moment. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wo man steht. Ja, also es ist ganz wichtig, Berichterstattung über den Krieg. Also wenn man als Reporter irgendwo vor Ort steht, darf man, das ist wirklich eine ethische Frage für die Zeitung und so weiter, aber das muss man machen, um zu berichten, was eigentlich geschah. Ich bin ein Mediator. Ich stehe nicht da. Ich darf das nicht machen. Es ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung.
Ja? Okay. Eine andere Unterscheidung, bevor wir den nächsten Text hören, hätte ich gerne von Ihnen. Ich kenne Sie natürlich als Wissenschaftler, als Buchautor, unter anderem die Bücher, über die wir heute sprechen, zum Zweiten, aber auch als sehr regelmäßigen Essayisten und Gastautor in der FAZ, in der FAS, in der SZ, wo Sie im Grunde sozusagen eine zweite Straße benutzen, um die Dringlichkeit klarzumachen dessen, was hier diskutiert werden muss. Also Sie sind sozusagen, Sie überholen sich sozusagen mit einer sehr kämpferischen Aktualität. Ist das der Versuch, etwas, was in der Wissenschaft zu lange dauert, uns nahe zu bringen?
Also das habe ich ehrlich gesagt so noch gar nicht überlegt. Es gibt einfach bestimmte Situationen, wo man sich über die politische Rhetorik in unserem Land, manchmal auch über Kollegen, so aufregt, dass man sofort etwas schreiben möchte. Und das muss man dann auch deutlich tun. Also es hat keinen Sinn, die Kritik dann verhalten zu äußern.
Und Sie haben dann kein Rollenproblem? Als Wissenschaftler, also Sie werden ja wahrscheinlich dafür auch stark angegriffen.
Ja, ich glaube, dass ich all das, was ich in Essays schreibe, dass ich das vertreten kann in der Sache. Man muss jetzt, wenn man in die Auseinandersetzung geht, dann muss man das mit offenem Visier machen, muss dann auch die Personen nennen, um die es geht, also auch wenn es Kollegen sind. Und auch auf die Gefahr hin, dass diese Kollegen dann nicht mehr mit einem sprechen. Also das ist ja wohl das Mindeste.
Okay, aber ich glaube, das ist wirklich besonders in Deutschland so ein Thema, ja, dass irgendwie für einen Wissenschaftler ist es fast peinlich, mit eigenem Wissen, das eigentlich auch wie heißt das? Ich habe das Wort vergessen, Kompetenz formt. Also wer als Nichtwissenschaftler, irgendwie Spezialist für Ukraine ist, kompetent ist, etwas über Aktualität zu sagen und eigentlich anderen bei ihren absolut leeren ideologischen Rhetorik am Hand nimmt, ja, also fast. Und das ist zum Beispiel im Fall von Karl Schlögel hat er auch so ständig auf die Nase bekommen. Aber es ist eine ganz komische Teilung der Rollen. Also gerade diese Leute müssen agieren eigentlich.
D'accord. Die nächste Lesung, die drei Bäume.
Okay. Ja, das es ist wirklich schwierig, weil im Buch so viele verschiedene Bilder gibt und dieses Bild ist von 28.05.23, also wir überspringen noch ein Jahr. Und das Bild stammt aus Kiew. Und dieser Text ist eher über Nichtsehen. Also davor hatte ich sehr, sehr viele Bilder aus verschiedenen Orten. Und ich habe auch manchmal versucht, als Ungarn zum Beispiel angegriffen wurde, eigentlich eine Geschichte von dieser unglaublichen Stadt zu erzählen. Wie es oft im Krieg ist, dass man irgendwie die Städte und Orte für sich entdeckt, von denen man keine Ahnung hatte, sogar in eigener Heimat, die unglaublich tiefe und tiefe Geschichte haben. Okay, ich lese diesen Text. Drei Bäume. Diese drei Bäume verdecken scheu das glitzernde Wasser im Kanal. Sonst würde ich geblendet werden. Die weißen Blumen vorne versuchen dennoch es zu tun. Vor einigen Jahren wurden hier Stöcke in die Erde gesteckt. Inzwischen haben sie sich in weiß blühendes, üppiges Gebüsch verwandelt. Ich bin zum ersten Mal in Kiew seit Anfang des Krieges. Die Wohne erobert mich. Diese drei Bäume verkörpern etwas Märchenhaftes, obwohl ich selbst schuldig bin an dieser Komposition, dieser Fragmentierung. Am frühen Morgen traf ich Angler, die eine Ente mit winzig kleinen Küken beobachteten, ein paar zielstrebige Jogger, Mädchen mit Hunden und Väter mit kleinen Kindern. Schön, dass nicht alle an der Front sind, flackerte es kurz durch meinen Kopf. Heute Nacht gab es wieder Luftalarm. Ich habe ihn verschlafen. Es war eine Explosion in der Ferne, die mich weckte. Dann hörte ich eine weitere direkt über uns. Ich schaute in die Telegram-Kanäle und erfuhr, was über uns abgeschossen wurde und was immer noch auf uns zufliegt. Ich empfand keine Angst, sondern eine seltsame Spannung, ein Nervenkitzel, das Warten, das Staunen, dass sie mit schwersten Waffen in die Mitte einer 3,5 Millionen Stadt zielen. Wie sind das Target? Ist das also das berühmte historische Gefühl? Oder heißt das schlicht Zugehörigkeit, die mir jetzt durch die gemeinsame Gefahr gestiftet wird? Ich bin angekommen, dort, wo alle die Meinigen seit dem 24. Februar sind, in der Welt der direkten physischen Bedrohung. Ich ging zum Fenster und fotografierte. Es war fast hell und sehr schön. Ich will das Wort schön nicht auslassen. Ich schaute auf graue und rosafarbene zerrissene Wolken und versuchte, die Explosionen mit ihnen in Einklang zu bringen. Eine Wolke, die weit weg war, ähnelte einem nuklearen Pilz. Kurz danach verwandelte sie sich in eine Pinienkrone. Ich bemerkte das mit einer gewissen Trägheit, als wäre meine Trägheit ein Schutz vor der klaren Vernichtungsabsicht. Die Wolke des frühen Morgens verschwand sehr schnell. Oder war es doch eine Rauchschwade vom Splitter einer Rakete, der direkt über meinen Kindergarten in der Atmosphäre verbrannt war? Manche glauben nicht, dass es in Kiew eine Florenzstraße gibt. Macht eine Luftschlacht meine Straße reale? Es ist streng verboten, solche Bilder zu veröffentlichen, und daran halten sich alle, oder fast alle. So bleibt das Foto, das ich gegen 5 Uhr aus meiner Küche geschossen habe, im Reich des Halbschlafs im Nebel des Verbotenen und des vagen Wissens. Als wäre nichts gewesen. Als wäre alles wie ein Albtraum in der Nacht zurückgeblieben, so sehen die Menschen am Morgen aus. Vielleicht habe nur ich als Neuling diese scharfen Empfindungen. Die Realität erscheint mir wie ein Film, in dem sich niemand über den Schnitt Gedanken gemacht hat. Ein Freund zeigte mir sein Militärkrankenhaus, in dem er seit einem Jahr als Chirurg arbeitet. Ich habe ihn als DJ kennengelernt eigentlich. Ich war bei der Geburtstagsfeier eines Soldaten auf Heimaturlaub, er ist Archäologe. Mit meinem Studienfreund aus Bucha spazierte ich im Park und wir schnuffelten an Dutzenden Fliederbäumen. Diese drei Bäume stehen ein paar Schritte von meinem Haus entfernt, dort, wo ich das Foto von Kriegskimmel geschossen habe. Ich bin rechtzeitig angekommen, denn alles blüht in Kiew. Ich fotografiere nicht nur Bäume, sondern auch Menschen, die Bäume fotografieren, vielleicht um die Realität des Frühlings auszudehnen, um den andauernden Krieg zu überdecken, als wäre das Bäumefotografieren auch ein Mittel des Kampfes, jeder neue Tag trotz dem Krieg. Ich schaue auf diese Bäume und erinnere mich an drei junge Männer, die ich vor kurzem auf einer dunklen Straße von einem Laden sah. Sie aßen Eis, alle drei waren blind.
Gibt es in diesen Momenten, wenn die Wonne sie übermannt sozusagen oder erobert, der Blick auf Bäume und auf blühende Landschaften, sind das sozusagen verbotene Glücksmomente, bei denen man dann denkt, das darf nicht sein?
Also es ist die Frage, wo man ist. Also für mich hier ist es viel schwieriger als für die Leute, die da sind. Also für die ist es die einzige Rettung, diese Normalität immer aufzurichten. Aber das ist vielleicht das Heldenhafteste in der Ukraine jetzt, dass die Leute mit allen Pfoten versuchen, tatsächlich ein normales Leben zu führen, Sprachen lernen, Maniküre zu machen, Kinder zu erziehen. Und was es kostet, auch jetzt in dieser Dunkelheit, was da herrscht. Ich meine, sogar im Zentrum von Kiew gibt es manchmal 10 Stunden lang kein Licht. Das bedeutet, alle müssen Lampen kaufen und bestimmte Systeme, aber nicht alle haben dieses Geld. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe übrigens bemerkt in diesem Text jetzt dieses Wort, ich bin selbst schuldig an dieser Fragmentierung, ja, dass das Wort Schuld hier reinkommt. Es ist schon eine Diagnose. Und der Text ist eigentlich sehr unschuldig, weil ich überhaupt nicht direkt sage, das waren die Raketen, das war eine schrecklichste Nacht, eine der schrecklichsten Nächte in dieser Zeit. Wir haben alle nicht geschlafen. Ich habe einige Freunde, die Panikattacken dann hatten, obwohl sie schon an der Frontlinie gewesen waren, wegen dieser Nacht. Und dass diese drei Jungs kriegsblind waren, das habe ich alles nicht geschrieben. Ja, das war damals klar.
Ich habe den Eindruck, um den Faden aufzunehmen, dass die Bereitschaft hinzuschauen, was ja ziemlich trivial ist, weil mit der Zeit geht dieses Entsetzen und die Trauer und der Schock verschwinden hinter so einer gewissen Gleichgültigkeit. In Deutschland gibt es Kriegsmüdigkeit, wo ich mich immer frage, wovon sind wir kriegsmüde?
Es ist ganz normal.
Ja, also, ich weiß, es ist normal.
Ich meine, ich bin nicht da, ja, und man denkt, man darf nicht, aber man kann nicht mit dieser... Ich meine, das ist überhaupt die Frage, was ist heutzutage ein guter Mensch zu sein? Bedeutet das, dass man das und das nicht isst und da spendet? Und was macht man mit diesem Krieg? Was soll man machen?
Aber es gibt politische Reaktionen, natürlich, die zwingend notwendig sind. Und ich würde gerne eine Stelle aus Ihrem neuen Buch zitieren. Sie schreiben über Deutschland, also um jetzt sozusagen nochmal die Perspektive zu wechseln, die fatale Neigung, das Wirkliche als vernünftig anzusehen, erleichterte es sich mit Putins Landraub mit seinen imperialen terroristischen Politikentscheidungen abzufinden. Deutschland habe die entscheidende Unterstützung der Ukraine vermissen lassen. Sie schreiben das in der Vergangenheitsform. Gilt das noch heute?
Ja, diese Neigung, das Wirkliche als vernünftig anzusehen, das äußert sich zum Beispiel in so Kriegsprognosen, die unverantwortlicherweise von bestimmten Leuten abgegeben werden, dass Putin am Ende bekommt, was er will, nicht? Das gründet sich nicht mal auf wirkliche Militäranalysen, sondern ist so aus dem Bauch heraus geurteilt. Und weil es so kommen wird, muss es dann auch wohl so sein und wird so akzeptiert. Also solche Äußerungen, die sind tatsächlich in einer sehr problematischen philosophischen Tradition und sie sind natürlich auch ethisch als Äußerungen unverantwortlich und sie widersprechen letztlich auch den Interessen. Also wir müssen uns immer wieder klar machen, dass uns Werte mit der Ukraine verbinden, aber auch Interessen. Also die Ukraine schützt unsere Sicherheit und Freiheit. Und eigentlich, das Erstaunliche ist ja, dass man wirklich eine Kontroverse in Deutschland hat. Wenn man sonst Kontroversen um Außenpolitik hat, dann stehen auf der einen Seite die Werte und auf der anderen Seite die Interessen. In Bezug auf die Ukraine sprechen Interessen und Werte für dasselbe, nämlich für eine entschiedene Unterstützung der Ukraine. Und was jetzt in Deutschland so schwierig macht, ist eben, dass die Herausforderung eine wirklich große ist. Also das haben wir halt in Deutschland seit 1945 nie gehabt.
Also die Herausforderung, neu zu denken, anders zu denken, meinen Sie?
Ja, und wir haben nie eine Bedrohung durch eine Macht gehabt, der es zum einen natürlich um Annexionen in der Ukraine geht, dann geht es zweitens darum, in der Ukraine ein Marionettenregime einzurichten, aber drittens geht es um Hegemonie in Europa. Und wenn die Ukraine fallen sollte, was ich nicht glaube, aber dann ist diese Absicherung der europäischen Sicherheit und Freiheit eben nicht mehr zu leisten. Also das ist das Problem. Und das ist die große Herausforderung. Und weil die so groß ist, gibt es eine gewisse Unsicherheit. Nicht, weil man jetzt sagen könnte, es gäbe eine Kontroverse zwischen Werten und Interessen.
Okay. Sie legen noch nach, ich möchte noch mal was zitieren, in die übersehene Nation, wie Trump völlig entspannt über den Austausch von Territorien rede, das gleiche einer absolutistischen Praxis. Die Ankündigung eines Gebietsaustausches, der sich über den Willen der Bevölkerung hinwegsetzt, sei ein Rückfall in absolutistische Muster. Sie attestieren also nicht nur Putin absolutistische Tendenzen, sondern auch Donald Trump damit, als Partner in Crime auch sozusagen.
Trump. Ja, ich meine, das ist das Erschütternde und Niederschmetternde natürlich, was wir bei Trump erleben, dass er in Politikmuster zurückfällt, die im 18. Jahrhundert üblich waren, also wo man Länder geteilt hat, dass er sich nicht mehr versteht als Vorkämpfer einer freien Welt. Also darauf hat sich ja der Nimbus Amerikas im 20. Jahrhundert gegründet. Und das scheint alles nicht mehr zu gelten. Und dazu kommt eben noch unsere Erfahrung als Europäer, dass auch über unsere Köpfe hinweg gesprochen wird, also über die Köpfe der Westeuropäer, meine ich jetzt. Also Mächte wie England, Frankreich und jetzt auch Deutschland, die natürlich im 19. Jahrhundert die tonangebenden Mächte in der Welt waren und immer wieder auch schuldig geworden sind, weil sie über andere hinweggegangen sind, also Deutschland meinetwegen gegenüber Polen. Und wir machen jetzt diese Erfahrung, dass über uns, aber ohne uns geredet wird. Also das ist im Grunde...
Willkommen im Club.
Bitte?
Willkommen im Club.
Ja, genau, willkommen im Club. Also das Minnetekel von Alaska gewesen, zum Beispiel.
Ihr Buch ist ja, wie wir Stück um Stück lernen, die Kolumnen sind nicht sozusagen eminent politisch, sie sind sozusagen subtil politisch. Aber zum Beispiel im Vorwort schreiben Sie ganz explizit, Europa trägt eine Mitverantwortung dafür, dass Putin nicht früher aufgehalten wurde. Ist Das ist empört und wütend. Ja, steht im Vorwort.
Ich habe kein Vorwort. Ist das Nachwort vielleicht?
Sie wütend über das Appeasement, über Beschwichtigung, über Demagogie der linken Geschäftsleute mit ihren Deals. Europa trägt eine Mitverantwortung dafür, dass Putin nicht früher aufgehalten wird.
Kann sein.
Ich suche es nachher, okay? Ich suche es nachher. Entschuldigung. Ich habe es jetzt nicht da, aber ich suche es nachher. Jedenfalls habe ich es als Zitat abgeschrieben. Es tut mir leid. Wenn es denn stimmt, wenn Sie es gesagt haben, stehen Sie dazu. Und ist diese Wut inzwischen einer gewissen Verzweiflung gewichen?
Also es ist weder Wut noch Verzweiflung. Das ist das tatsächlich. Es ist mehr und mehr klar, dass in den ersten Wochen des Krieges etwas möglich war und dieses Mögliche wurde nicht unternommen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also ich sage schon zum dritten Mal das Wort magisch, aber es gibt tatsächlich wenige Momente, wenn die Leute sich zusammentun und diese unglaubliche Solidarität und auch diese Erkennung, dass Institutionen, Sicherheitsinstitutionen, Politiker, Partei, die ganze Zeit etwas geformt haben. Ich schweige schon von Appeasement-Politik. Ja, sie waren im Moment des Anfang des Krieges alle pleite. Und ich glaube, nur wenige haben etwas darüber gesagt, wie Karl Schlögel, der gesagt hat, also das ist, ich trage auch Schuld daran, dass mein Volk nicht genug aufgeklärt wurde, auch politisch, ja. Das haben sehr wenige Menschen gesagt. Wenn es gesagt, ich komme mit Konjunktiv sowieso nicht zurecht, aber das waren tatsächlich erste Woche des Krieges, als man ein starkes Gefühl hatte, dass es noch möglich war, tatsächlich zu agieren. Aber diese Angst, wovon Sie gesprochen haben, also Angst vor Putin, formt eigentlich, gibt ihm das in die Hände, was er möchte. Und diese Angst hat diese Politik geformt schon seit eigentlich zweiten tschetschenischen Krieg. Wie viele Kriege noch?
Wo sich Wissenschaft und Ihre schriftstellerische Arbeit überschneiden, das ist bei der Recherche. Sie recherchieren jedes Foto genau, wo kommt es her, wer hat es gemacht, wo ist das Copyright, woher stammt es. Und ich würde gerne das nächste Bild zeigen, die beiden Frauen im Hof. Wir haben dazu keine Lesung, sondern ich würde aber gerne wissen, wer sind Sie und wie haben Sie gefunden? Weil an dieser Recherche hängt ja ein ganzes Netz von Geschichten aus diesem Krieg.
Und das war eine der merkwürdigsten Geschichten über Recherche tatsächlich. Und dieses Foto kam, also das Foto ist aus Izium und Izium war befreit und da wurden genau solche Zustände entdeckt wie in Bucha, also mit, ich kann es jedes Mal nicht sagen, also mit einem Massengrab von Zivilisten und Bucha war nur ein paar Wochen unter Besatzung und Izium 6 Monate, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe auch über diesen Massengrab geschrieben und dann plötzlich unter allen diesen Bildern habe ich das Bild gesehen und ich war total perplex. Also was ist das? So eine Hippie-Familie aus Izium. Ich habe angefangen, also das war in Facebook ohne Unterschrift, ich habe angefangen zu suchen und man sagte oft, dass der Krieg anonymisiert alles, ja, und das war die Geschichte, die sich absolut umgekehrt entwickelte, also die alle Leute in der Kette bei meiner Recherche hatte ich gekannt. Also als erster meldete sich ein Bekannter von mir, dem ich bei Literaturveranstaltungen kennengelernt hatte. Er hat zum Beispiel in Lemberg Forum, also Literaturforum Festival fotografiert und auch mich. Und er tauchte, also das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, stand er plötzlich am Begräbnis meines Vaters, weil es auch vielleicht als Literaturveranstaltung eingestuft war. Und er hat das Foto von diesen zwei Frauen gemacht. Ich habe gefragt, ja, aber was hast du in Izium gemacht? Also er ist aus Kiew. Und er hat gesagt, ja, ich habe Claudia gefolgt. Ich habe gesagt, wer ist Claudia? Und er hat mir eine Telefonnummer gegeben, weil ich wissen wollte, wer diese Leute ist. Und er wusste nicht. Er hat gesagt, ich bin nur gekommen, um sie zu fotografieren. Und dann rufe ich Claudia an und sie sagt, ja, ich bin Claudia Rantschukova. Und ich sage, ich kenne deinen Namen. Und sie sagt, ja, ich bin Schülerin deiner Mutter, sagt sie mir. Und ich meine, ich habe das in Facebook gefunden, ja, in diesem Ozean von Bildern. Und Bilder von, und ihr Vater ist ein berühmter Kiewer Fotograf. Er hat immer so alte Orte in Kiew fotografiert. Und das bedeutet, ich bin buchstäblich groß geworden in einem Zimmer, voll mit Bildern von Vater, von dieser Claudia, die ganz in dieser Truppe nach Izum gefahren ist. Ich frage Claudia, aber was hast du, warum warst du in Izum? Und sie hat gesagt, ja, eigentlich, ich hatte letzte Zeit in Irpin gelebt und ich habe 5 Kinder. Und sie haben rechtzeitig, also Irpin ist diese eine von Vororten von Kiew, die besetzt wurde und da gab es auch massenhafte Tötungen von Zivilisten. Und sie hat mir einfach gesagt, als ich die Bilder von Zerstörungen in Izum gesehen habe, die Bilder genauso wie bei uns, habe ich mich sofort entschieden zu fahren. Und sie hatte weder Auto noch Geld und noch alle diese Kinder. Und sie hat dann Aufruf in Facebook gepostet und dann folgte ihr mehr und mehr Leute. Und ich habe gesagt, wer sind diese Leute? Und sie hat gesagt, ich weiß nicht, du musst Thoma fragen. Ich habe gesagt, wer ist zum Teufel Thoma? Und dann stellte sich raus, dass ich auch beinahe diese Thoma kenne, weil sie in ein Zentrum für behinderte Kinder direkt an mein Haus an linker Seite des Dnepr-Ufers arbeitet und so weiter. Es war so diese Kette. Und eigentlich, das Foto ist wirklich unglaublich, wenn man dann am Ende versteht, dass dieses Mädchen 6 Monate nicht aus dem Haus gegangen ist. Und einfach, weil dieser Thoma als Pädagogin, also rein ins Haus gegangen ist, hat ihre Fingernägel gesehen, hat sie über Farben nachgefragt. Dann stellte sich raus, dass diese Vlada Bilder malt. Dann wurden Bilder gezeigt. Und dann kam Claudia, dann kam dieser Alex und sie mussten schon wegfahren. Und weil sie wegfahren mussten, ist die ganze Familie nach draußen gegangen, zum ersten Mal.
Solche Geschichten sind so wahnsinnig wichtig, weil so unglaublich viele Menschen daran beteiligt sind, diesen ganzen Widerstandsapparat, Hilfsapparat, Unterstützungsapparat mit all dieser Resilienz, für die die Ukraine inzwischen und die Ukrainer inzwischen berühmt geworden sind, aufrechtzuhalten, am Laufen zu halten. Wenn Sie jetzt zunehmend mehr, ich weiß nicht, ob das eine gemeine Frage ist, aber wenn Sie jetzt in Berlin rumlaufen, dann sehen Sie zunehmend mehr junge ukrainische Männer, die nicht in der Ukraine sind und nicht kämpfen, sondern Schutz suchen im Westen. Was löst das aus?
Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und es ist schwer, darüber salopp zu reden. Also dafür brauchen wir 1,5 Stunden, um wirklich, wirklich zu verstehen, was los ist und was heutzutage bedeutet für viele, viele Männer, die zu Kanonenfutter werden, weil es nicht genug Waffen gegeben wird. Ja, und dass ich über Waffen rede, ist meine persönliche Katastrophe, aber dass man immer wieder das sagen soll, dass alle diese Leute sterben, weil Europa nicht genug Waffen gibt. Es ist wirklich, ich weiß nicht, wohin das führt. Und auch, dass man nicht fähig ist, genug Abwehrwaffen zu geben, dass mindestens große Städte bedeckt werden. Also da weiß man nicht, was man überhaupt noch sagen soll. Die Männer, die sich jetzt zu retten versuchen, ich würde keinem sagen, gehe und stirb. Also,
okay. Ich mache jetzt kein ganz großes Fass mehr auf,
aber das ist Zeit wirklich davon, unlösbar. Es bedeutet, dass dann stirbt jemand anderer oder vielleicht Zivilisten oder die nicht in Urlaub fahren können, also von der Frontrotation, ja, weil es keine neuen Männer gibt. Aber wie viele jetzt zwangsmobilisiert werden und was da los ist, das ist ein Thema an sich.
Ja.
Und dass dieses Land, was eigene Demokratie mit unglaublicher Resilienz und Erfindungskraft schützt und verteidigt, dass dieses Land jetzt durch diese europäische Entwicklung dazu gezwungen ist, dass also gegen eigene Verfassung zu agieren, weil die sich dass sie sich anders nicht schützen kann. Das ist auch eine weitere Katastrophe.
Verstehen Sie im Lichte dieser Emotionen die Debatte in Deutschland über die Wehrpflicht und diese wahnsinnige Zögerlichkeit und die
Überlegung? Das ist ein großer Sprung. Ja,
das ist ja, ein großer Sprung.
Es ist die andere Seite des Spiegels. Ja, ja. Es ist die andere Seite des Spiegels. Wer?
Sicherlich muss man auch sagen, dass der Weg, der jetzt in Deutschland gegangen worden ist, von einer durch und durch pazifistischen Einstellung, einer großen Distanz gegenüber allem Militärischen, der ist schon sehr, sehr weit gewesen. Hm. Nicht? Und trotzdem, man kann es auch umgekehrt sehen, jetzt im Sinne Ihrer Frage. Natürlich fragt man sich, weshalb die Notwendigkeit zu einer Verteidigungsfähigkeit, zu Wehrhaftigkeit nicht allgemeiner gesehen wird. Also man muss einfach sehen, es gibt im Bundestag im Moment keine Mehrheit für eine allgemeine Wehrpflicht, egal wie man es machen
soll. So meinte ich es auch. Also, weil Sie sagen, natürlich ist es ein großes Fass, aber erstmal ist es natürlich die Frage, wo stehen wir, wofür kämpfen wir, welche Ideale sind die wir uns bewusst machen und wie viel wird da auch verdrängt an Debatten, die in der Ukraine tausendmal geführt wurden, aus Notwendigkeit offensichtlich, die bei uns ungerne geführt werden. Und ich finde das erstaunlich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung.
Aber das Wort Pazifismus ist wirklich, ich meine, viele Deutsche verstehen nicht, dass vielleicht wir, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, auch die sich gegen diese sowjetische Propaganda gewehrt haben, aber auch ja, es gab keine Familie ohne Verluste im Zweiten Weltkrieg. Keine einzige. Und besonders in der Ukraine und Belarus, ja. Und dass diese Frage nach Pazifismus ist wirklich eine absolut abstrakte Kategorie. Weil wenn ein Land angegriffen wird, wenn du Pazifist bleibst, dann wird deine Frau getötet oder dein Kind. Und dass es ständig immer wieder in Deutschland zu dieser Frage kommt. Das ist mir wirklich ein Rätsel.
Also vielleicht kann ich da noch mal erinnern an das, was ich am Anfang erzählt habe von diesem deutsch-ukrainischen Forschungsprojekt eben mit mehreren Mitgliedern, die auch im Krieg waren. Also wenn ich an den denke, der jetzt verletzt zurückgekommen ist, das ist ein sehr, sehr feiner Mensch mit einer großen Fähigkeit, Texte zu schreiben, ne? Und der gleichwohl keinen Moment zweifelt, aus einer patriotischen Einstellung zu sagen, ich muss in diesen Krieg gehen. Und diese Einstellung haben wir, glaube ich, in Deutschland relativ selten, nicht? Also wer zum Militär geht, fühlt sich dann vielleicht auch habituell irgendwie dahingezogen und alle anderen lehnen es irgendwie ab. Damit werden wir aber nicht weiterkommen. Also man braucht eine Einstellung, die tatsächlich diese Verteidigungsfähigkeit so hoch veranschlagt, dass Wehrdienst eben etwas ist, was man auch auf sich nimmt, so schwer das jetzt zu sagen ist, ne? Also vielleicht darf ich sagen, in den 80er Jahren gab es ja die Debatte auch in Deutschland. Und in meinem Abiturjahrgang war praktisch niemand, der zur Bundeswehr gegangen ist. Ne?
Ja.
Also was aber ziemlich
auch
schlimm ist.
Aber auch deshalb sind diese Debatten, so wie wir sie jetzt führen, so wichtig, weil wir in die Ukraine schauen und tun, als ginge es uns nichts an.
Ja, ja.
Eine letzte Kurve, weil ja Sie auch noch zu Wort kommen sollen. Vielleicht möchte jemand von Ihnen fragen, kommentieren, erzählen. Also wir werden in wenigen Minuten das Panel beenden und dann nochmal für den Raum öffnen. Aber ich würde gerne noch auf ein letztes Foto kommen, was Sie hier sehen. Eine Babuschka in Rot. Sie haben geschrieben, als ich dachte, dass ich nicht mehr schreiben könnte, sah ich dieses Foto auf Instagram. Es ging mir unter die Haut, weil in jedem Krieg jede einzelne alte Frau zu einer Zahl in der Statistik gemacht wird. Was ist die Geschichte zu diesem Bild?
Also ich weiß nicht viel davon, aber ich habe tatsächlich schon, ich war schon mit dem Buch nicht fertig, aber ich habe gesagt, ich muss aufhören, ich kann auch selbst seelisch nicht mehr. Und ich habe mit einem anderen Bild aufgehört und dann habe ich dieses Bild gesehen und ich war wieder in so einem Zustand wie am Anfang des Krieges. Ich habe 4-mal über Evakuierung von Babuschkas geschrieben und das ist, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Also warum es mich immer wieder so mitnahm. Und ich habe vielleicht nicht, also auch in mir selbst recherchiert und auch was da in der Ukraine los ist, warum ist es so wichtig? Also Sie können sich vorstellen, also es gibt kleine Städte, es gibt kleine Dörfer, es gibt alte Menschen, es gibt sozial Vernachlässigte, es gibt ganz Arme. Ukraine ist kein reiches Land und an manchen Stellen besonders korrumpiertes. Und es gibt viele Leute, die einfach niemals in der nächsten Stadt gewesen waren. Und dann kommt der Krieg. Und einige werden ja in Gruppen evakuiert, einige evakuieren sich selbst und dann bleiben diese alten Menschen, die einfach nicht möchten, nicht nur nicht können, sondern sie möchten nicht evakuiert werden. Und dann kommen diese Gruppen von jungen Menschen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also diese freiwillige Bewegung in der Ukraine. Die Leute, die wissen, dass sie ihren Alten und Vernachlässigten nicht unterbomben lassen. Und das ist genau die Stelle, wenn man sagen kann, es geht in der Ukraine nicht um Krieg, es geht um Leben. Und das ist ganz wichtig. Also sogar die Leute, die in friedlichen Zeiten irgendwie beinahe vergessen wurden, sie werden jetzt von den Bomben rausgerettet, weil es um Leben und Tod geht. Und das ist, also ich habe lange gesucht, wer das Bild gemacht hat. Ich habe dann Fotografen gefunden. Und ich dachte, warum hat es mich wieder so erwischt wie am Anfang des Krieges? Und das stand in einer Reihe mit 2 anderen Fotos, also ein zerbombter Vintage-Laden irgendwo in so wirklich wie Humana bei uns oder etwas Gehobenes. Auf jeden Fall, da waren die Klamotten wie in Berlin und drittes Bild waren kleine Gräber irgendwie auf einem riesigen Platz. Und also das war auch so Zusammenhang, was mich total verwirrt. Und dann stellte sich heraus, dass Fotograf lange nicht geantwortet hat, weil er selbst in der Armee war, bei Luftaufklärung, also Drohnen auch. Und er hat mir erzählt, dass diese Babuschka tatsächlich, also dieses Foto aus den ersten Tagen des Krieges stammt. Und ich war mit meinem Urgefühl sozusagen ganz richtig. Und es wurde in Svetlogorsk fotografiert, woher Fotograf auch stammt. Und das waren die ersten Menschen, die aus Kharkiv evakuiert wurden. Und das übrigens erinnert man sich jetzt nicht daran, dass die Nord-Saltivka beinahe komplett zerbombt wurde. Und das ist der größte Schlafbezirk Europas mit 400.000 Einwohnern. Es ist eine riesige Stadt. Ja, und dann kamen wirklich Tausende, Dutzendtausende Menschen. Und darf ich 2 Absätze lesen? Die alte Frau war tatsächlich ganz allein, als 2 Menschen sie zum Bus trugen. Eine von ihnen rief, ob jemand helfen könne. Das dritte Händepaar gehört einem Flüchtling aus Kharkiv, der zu Hilfe eilte. Wo ist die Babuschka jetzt? lebt sie tatsächlich in Polen, also sie wurden weiter nach Polen geführt. Lebt sie? Ich stelle mir immer wieder vor, wie sie sich in einen hellen, mit bunten Stoffen behangenen Raum zurücklehnt und Tee trinkt, leicht verwirrt.
Tatsächlich habe ich mir dieses Zitat rausgeschrieben, weil ich dachte, das hat zumindest also mit den bunten Tüchern und dem, man hat so ein Gefühl von Wind, der durch diese Tücher streicht, eine Ahnung von Optimismus.
Null.
So, ich habe gehofft, das wäre so. Eine letzte Frage von mir. Sie haben mir erzählt, dass Sie immer wieder überlegen, ob Sie aufhören mit dem Kolumnenschreiben, weil über den Krieg schreiben die Seele zersetzt.
Aber nicht zu schreiben auch.
Nicht zu schreiben auch.
Also ich muss für die letzte Woche die erste Kolumne ohne, ich muss nicht, ich muss gar nichts. Also ich habe mich entschieden, für die nächste Woche eine Kolumne ohne Bild zu schreiben. Aber ich habe schon seit 3 Wochen nicht geschafft. Also ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil wenn man darüber nicht schreibt, hat man das Gefühl, man hat einigen verraten. Aber ob wir alle jetzt, also ich persönlich und viele Freunde von mir, nicht in einem Moment sind, wenn man sozusagen, egal wie, sich selbst retten soll, und was ist die Methode, weiß ich auch nicht. Also ja.
Ungefähr. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist eine Gratwanderung und ich finde auch, es ist immer noch eine Gratwanderung, sozusagen die deutsche Perspektive, die ukrainische Perspektive zusammenzubinden, die durch den Krieg geeint wird, was schlimm genug ist. Deshalb würde ich gerne zum Schluss ein langes Zitat aus Ihrem Buch vortragen, was mir wahnsinnig wichtig war und mit einem Bild, das ich dann stehen lasse, während wir noch miteinander reden, enden, weil ich finde, dass das 2 ganz wichtige Momente sind. Ob Deutschland und die anderen Europäer der Ukraine gegen Russland beistehen, gibt auch Auskunft darüber, ob sie sich selbst und ihren Werten gerecht werden. Der russische Krieg gegen die Ukraine ist kein Regionalkonflikt, sondern ein Angriff auf Europas Prinzipien und dessen Sicherheit. Es ist keinesfalls ausgemacht, dass Deutschland und Europa diese Herausforderung bestehen. Man könne nicht ausschließen, dass sie sich wegducken, die Europäer, und hoffen, dass das vorbeigeht. Zitat: Aber das muss nicht so kommen. Nie in der Geschichte waren sich Deutsche und Ukrainer so nahe. Und die Deutschen sind vielleicht mit keiner anderen Nation so eng verbunden wie mit den Ukrainern. Ich nehme das als positive Wendung und als etwas, was Hoffnung macht. Und als Letztes möchte ich dieses Bild zeigen. Es zeigt einen jungen Mann aus Kiew. Die Kolumne dazu heißt King Arthur aus Kiew. Und sie zeigt einen, wie Katja ihn nennt, Engel der Queer-Bewegung, der an der Front gefallen ist. Ich lasse ihn trotzdem stehen, so wie Katja ihn zeigt, lebendig als Symbol, dass die andere Ukraine, die tanzende, die lachende, die junge, die tolerante Ukraine nicht untergeht. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war die Lesung mit Gespräch zum Ukraine-Krieg mit Katja Petrowskaja und Martin Schulze-Wessel. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.